Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Gleich fragen wir die Schriftstellerin Monika Maron, wie sie die Kündigung durch den Fischer Verlag nach 40 Jahren Zusammenarbeit empfindet. Auslöser ist der Vorwurf des Verlags, die Autorin habe mit dem neurechten Milieu zusammengearbeitet. Dann wollen wir wissen, was Kulturaustausch im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan überhaupt noch bewirken kann. Und außerdem fragen wir, was da am Tag der Deutschen Einheit auf der Museumsinsel in Berlin passiert ist. Nach 40 Jahren also trennt sich der S. Fischer Verlag von Monika Maron, der Schriftstellerin, die ja in den 80er Jahren bekannt wurde mit dem Roman Flugasche über Umweltzerstörung in der DDR, die lange in der DDR gelebt hat, fast 30 Jahre dann in den Westen ging und in den 90er und 2000er Jahren viel beachtete Romane schrieb. Und der Vorwurf des Verlags ist, dass Monika Maron also eine Zusammenarbeit mit der neurechten Buchhändlerin Susanne Dagen in Dresden realisiert hätte, die wiederum ein Essay von Maron mithilfe vom Rechtsaußenideologen Götz Kubitschek verlegt hat. Wir haben Doris Grünbein heute, den Autor, tagsüber erreicht und ihn nach diesem Vorgang gefragt.
Das ist also ein Verlag, der so lange zu seinem Autor gehalten hat, eine so langjährige Vertragsbindung jetzt gelöst wird, das ist wirklich etwas irritierend, muss ich sagen.
Das sagt Doris Grünbein. Wir fragen die Autorin selbst, Monika Maron. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was halten Sie von dieser Begründung? Ist es akzeptabel für Sie?
Es ist für mich akzeptabel, dass der Verlag sich daran stört. Für mich ist die Konsequenz nicht akzeptabel, weil ich das ganz unangemessen finde. Also ich bin mit Susanne Dagen seit über 20 Jahren befreundet. Ich habe meine Bücher dort vorgestellt. Mit Pavels Briefe war ich schon da, das war 99. Und als mich Susanne Dagen gefragt hat, ob ich bei ihr so ein Bändchen mache, das war kurz nachdem der Fischer Verlag abgelehnt hatte, ein Essayband mit mir zu machen zu meinem 80. Geburtstag, habe ich keinen Grund gesehen, das abzulehnen. Also für mich ist sie auch nicht neu rechts. Für mich ist sie eine Person mit entschiedenen und manchmal auch übers Ziel hinausschießenden Aktionen. So wie ich eben auch nicht glücklich war mit dem Exil als Titel für die Reihe. Aber das ist für mich kein Grund, eine Freundschaft zu beenden.
Das heißt, die Freundschaft, die persönliche Beziehung zu Susanne Dagen, die, wie Sie ja sagen, über 20 Jahre zurückgeht, ist Ihnen in dem Fall wichtiger als der politische Streit?
Nein, das ist ein politischer Streit, den ich ja durchaus führen kann mit ihr. Aber ich würde mich nicht öffentlich distanzieren wollen. Und ich glaube, das war die Erwartung von S. Fischer.
Inwieweit wussten Sie denn, dass diese Bücher vertrieben werden, unter anderem von Götz Kubitschek, dem Rechtsideologen und Vordenker auch von rechtsextremen Bewegungen?
Also gibt es ja eine Verbindung. Ja. Um den Vertrieb habe ich mich einfach nicht gekümmert. Das habe ich erst hinterher gesehen. Wobei ich sagen muss, die Versandbuchhandlung Antaios vertreibt auch alle meine Fischerbücher. Und das passt dem Verlag nicht. Er beliefert den auch nicht, Kubitschek. Aber dann bestellt er diese Bücher beim Grossisten. Also alle meine Bücher, auch wenn sie bei S. Fischer erschienen sind, kann man bei Antaios bestellen. Also das Ergebnis ist sowieso das Gleiche, nur der Weg ist ein anderer. Also Susanne Dagen beliefert ihn direkt, wenn er bei ihr bestellt, beliefert sie ihn. Nun ist das ja eine sehr kleine Edition und sie hat ja auch gar nicht so ein Vertriebssystem. Also sie vertreibt die Bücher auch bei Amazon und bei Tichy, aber sie beliefert Kubitschek eben direkt. Das ist der Unterschied.
Wenn Sie es denn gewusst hätten, dass der Vertrieb über Kubitschek läuft, hätten Sie dann trotzdem veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Susanne Dagen?
Ich glaube, ich hätte mit ihr gesprochen darüber und hätte gesagt, dass mir das nicht gefällt.
Der S. Fischer Verlag hat ja in einem, also die Geschäftsführerin Sif Publitz hat in einem Brief an die Autorinnen des Verlages auch davon gesprochen, dass der Verlag mit ihnen ein Gespräch gesucht hat über diese Situation, über diese schwierige Situation und dass da kein Weg reingefunden worden ist. Wie haben Sie den Dialog mit Fischer bisher empfunden?
Also es gab zwischen Sif Publitz und mir ein Gespräch zu diesem Thema und das wurde eröffnet mit dem Satz, Frau Maron, was verbindet Sie mit S. Fischer? Und diese Frage hat eigentlich ein weiteres Gespräch schon sehr erschwert, weil für mich ist der Fischer Verlag mein literarisches Leben. Ich bin da seit 40 Jahren. Und die Frage, was mich damit verbindet, war erstmal für mich völlig absurd. Frau Bubitz ist seit 2 Jahren da. Und dann hat sie mir erklären wollen, was die Tradition des Verlages ist als Exilverlag. Das hat sie mir erklärt, als wäre ich ein dämliches Grundschulkind, und schob mir also kopierte Seiten von Bermann Fischer über den Tisch. Und da konnte ich ihr nur sagen, dass ich aus einer jüdisch-polnischen Familie komme und selbst als Exilautorin bei Fischer eingestiegen bin, also dass man mich darüber nicht belehren muss. Das war eher eine Belehrung als ein Gespräch, also schon gar nicht auf Augenhöhe.
Und das war das einzige Gespräch, was mit ihr stattgefunden hat, sagen Sie? Und
ja, ich habe mir daraufhin einen Agenten genommen, um die Sache irgendwie zu glätten und zu beruhigen. Und dann liefen die Gespräche nur noch über den Agenten.
Und da kam dann auch nicht mehr allzu viel bei raus?
Offensichtlich. Doch, da kam dann heraus, dass sie nun doch den Essayband machen wollten, den sie vorher ausgeschlagen hatten. Und zu meinem 80. Geburtstag eben. Und dass sie auch diesen Geburtstag irgendwie ausstatten wollten. Aber dann habe ich im Sommer eine Geschichte geschrieben, eine völlig harmlose Geschichte. Also im Grunde war dieser Vorschlag mit dem Essayband und dem Geburtstag, sollte uns wohl glauben machen, dass das danach irgendwie auch weitergeht. Also jedenfalls hatte der Agent den Eindruck und ich hatte ihn dann auch.
Das heißt, Sie wurden überrascht jetzt von der Mitteilung, dass man nicht mehr mit Ihnen zusammenarbeiten will?
Nein, das ist dadurch zustande gekommen, dass ich ein kleines Manuskript eingereicht hatte, für das der Verlag auch ein Format hat. Und dass mir daraufhin gesagt wurde, dieses nicht, also eine völlig harmlose Geschichte, keinen Satz über Politik, dieses Buch nicht und auch kein anderes. Nachdem der Lektor es für gut befunden hatte, hat die Verlagsleitung ungelesen, dieses Büchlein, muss ich sagen, abgelehnt. Das heißt also, wir wollen die Autorin nicht mehr. Das war die Mitteilung. Also dieses Manuskript nicht und auch kein anderes. Das wurde mir am 9. Oktober so übermittelt.
Hat sich das denn dennoch schon abgezeichnet in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren, das Zerwürfnis?
Sagen wir mal, der Umgang sowohl mit Munin oder Chaos im Kopf als auch mit Arthur Lanz war sehr zurückhaltend von Seiten des Verlages.
Das waren die letzten Bücher, die Sie da veröffentlicht haben?
Ja.
Sie fühlten sich nicht genug repräsentiert in der Öffentlichkeit, nicht genug gefördert vom Verlag?
Ich brauche Werbung, wenn ein Buch erscheint, und ich brauche ein Engagement des Verlages, wenn ein Buch erscheint. Und das schien mir doch ein bisschen kraftlos zu sein.
Warum sind Sie dennoch bei Fischer geblieben?
Ja, warum bin ich bei Fischer geblieben? Man wechselt ja nicht einfach einen Verlag, bei dem man nun seit Jahrzehnten ist. Und ich hänge auch an dem Verlag. Und außerdem, ich werde 80 Jahre alt, die haben meine ganze Backlist. Also da geht man doch nicht einfach weg. Man bleibt doch auch bei seinen Büchern.
Das heißt, Sie wären jetzt auch dabei geblieben, auch trotz dieses Streits. Sie würden nicht gehen.
Ich wäre nicht gegangen. Das ist jetzt vorbei.
Und sollen die bereits erschienenen Titel bei Fischer auch bleiben, die sogenannte Backlist, also das, was noch
lieferbar ist? Das muss man alles erst sehen.
Hätten Sie es gerne oder wollen Sie versuchen, das rauszubekommen aus dem Verlag?
Darüber kann ich jetzt wirklich noch nichts sagen. Dazu müsste ich erstmal einen anderen Verlag haben und das muss ich dann auch bedenken, wie das alles weitergeht.
Wo wollen Sie als nächstes veröffentlichen?
Das weiß ich doch nicht. Das kommt darauf an, was sich ergibt. Also das geht ja nicht unbedingt nur nach Wunsch.
Wie würden Sie denn, da das ja offensichtlich nicht um die künstlerische Qualität Ihrer Bücher geht, sondern um Ihre politisch-gesellschaftliche Haltung, wie würden Sie die eigentlich beschreiben, wenn Sie jemand fragt, wo Sie politisch stehen?
Meine Haltung ist demokratisch, liberal und freiheitlich. Ich sehe mich überhaupt nicht in einem rechten Spektrum, außer man hält inzwischen alles für rechts, was nicht links ist, ja. Und jede kritische Nachfrage zu irgendwas gilt dann plötzlich als rechts. Ich bin kein bisschen rechts, kann ich nur sagen, in meinem Verständnis überhaupt nicht. Und ich halte es auch überhaupt nicht für rechts, wenn man diese Sprachvergewaltigung durch Genderei unerträglich findet. Ich bin Schriftstellerin und muss die Sprache ja irgendwie verteidigen. Das ist ja mein Amt. Wenn sowas alles schon als rechts gilt, dann ist da irgendwas total in Schieflage. Dann ist auch keine Diskussion mehr möglich.
Die Gender-Debatte ist ja das eine oder gendergerechte Sprache ist das eine. Dann wird Ihnen ja oft auch vorgeworfen, dass Sie nicht islamkritisch, sondern islamfeindlich seien.
Ich bin nicht islamfeindlich. Ich bin islamkritisch überall da, wo der Islam politisch und weltlich wird, wo er weltliche Ansprüche stellt, wo er Frauen unterdrückt. Das ist doch nicht rechts, das wäre links. Das sind Verfassungsbedingungen. Also ich verstehe solche Diskussionen überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, wie man verteidigen kann, dass Kinder in der Schule Kopftuch tragen müssen oder dürfen. Statt zu sagen, die Mädchen müssen wenigstens erstmal lernen, wie es ist, mit einem freien Kopf rumzulaufen. Das finde ich Diskussionen, die gehörten eigentlich den Feministinnen, die führen sie nur leider nicht. Außer Alice Schwarzer, die dafür beschimpft wird.
Aber Ihre Kritik hat sich ja noch weiter ausgeweitet, auch was die Migrationsbewegung der letzten Jahre angeht, was die Flüchtlingsbewegung der letzten Jahre angeht. Auch da waren Sie skeptisch und kritisch und haben auch durchaus Ängste formuliert, dass da vielleicht andere gesellschaftliche Vorstellungen auch in unser Land kommen könnten,
die
in Konflikt geraten,
so.
Ja, mit dem, was Sie sich vorstellen.
Ja, das ist doch auch so. Wir sehen die Situation an den Schulen, wir sehen, dass es separate Gesellschaften gibt, dass es Parallelgesellschaften, auch feindliche Gesellschaften gibt. Und das sind doch alles Probleme, über die man reden muss. Die sind doch nicht weg, wenn man nicht drüber spricht.
Worin zeigt sich das genau? Was genau stört Sie an der Lage, an der Situation?
Dass man die offenbar nicht in den Griff kriegt, dass man in den Schulen die Situation, dass die Lehrer überfordert sind zum Teil mit dem, was ihnen da an Aufgaben zuwächst. Dass es über bestimmte gesellschaftliche Vereinbarungen keine Einigung geben kann. Das ist doch alles offensichtlich. Was soll ich Ihnen denn jetzt hier dazu erzählen?
Zum Beispiel, was meinen Sie, welche gesellschaftliche Vereinbarung ist Ihnen besonders wichtig? Welche fühlen Sie da angegriffen?
Ganz besonders das Verhältnis zu Frauen. Dass man Mädchen verheiratet, wenn sie noch halb Kinder sind, dass man sie gegen ihren Willen verheiratet. Das sind doch alles wichtige Fragen.
Und Sie haben das Gefühl, dass diese Fragen nicht genug gestellt werden, nicht genug debattiert werden?
Zumindest, dass sie auf gar keinen Fall gelöst werden und auch seltsam debattiert werden. Also, dass nicht die Kraft gerade der Feministin in diese Richtung geht. Das würde ich doch erwarten, dass sie auch die Rechte der Frauen, nicht nur der gleiche Lohn für gleiche Arbeit, sondern dass sie die Frauen die und die Mädchen, die unter uns leben, mit uns leben, dass sie deren Rechte ebenso verteidigen.
Also es fehlt Ihnen da eine Vielfalt auch der Debatte? Also ich meine, wir haben ja jetzt über diese Thematik von Frauenrechten hinaus ja in den letzten Monaten oft erlebt, dass da die Rede war von einer Verhärtung der Fronten. Da waren so umstrittene Begriffe wie Cancel Culture, die da mit in die Debatte gekommen sind, politische Korrektheit. Haben Sie den Eindruck, dass eine Vielfalt der Debatte fehlt?
Ich habe den Eindruck, dass eine Gleichberechtigung in der Debatte fehlt. Dass die Gruppen nur noch miteinander diskutieren, aber irgendwie kein Weg mehr von einer Gruppe zur anderen führt, ohne dass beschimpft wird oder etikettiert. Also wer mir das Etikett rechts anklebt, müsste mir doch erst einmal beweisen, wo ich eigentlich rechts sein soll. Da möchte ich Textstellen sehen, die unmöglich sind, die das Maß, was eine normale Argumentation und Diskussion betrifft, überschreitet. Die Mühe macht sich doch gar keiner. Dann sollen Sie doch sagen, hier hat Monika Maron das und das geschrieben und das ist falsch und darüber wollen wir reden. Statt zu sagen, die hat jetzt rechte Positionen und kein Mensch weiß, was er sich darunter eigentlich vorstellen soll.
Da schließt sich, glaube ich, der Kreis unseres Gesprächs wieder zu Beginn, dass der Fischer Verlag ja tatsächlich Ihnen gar nicht mal konkrete Textstellen vorgeworfen hat oder bestimmte Äußerungen, sondern tatsächlich die ganz praktische Zusammenarbeit eben mit einem neurechten Milieu.
Das ist keine Zusammenarbeit. Ich habe alte Texte einer Freundin, die eine kleine Edition macht, gegeben, habe nicht gewusst, dass sie es Exil nennen will. Darüber habe ich mich später etwas geärgert, habe ich ihr auch gesagt. Um den Vertrieb habe ich mich nicht gekümmert. Aber ich habe von Susanne Dagen eben auch ein anderes Bild, als von ihr öffentlich gezeichnet wird. Insofern mag sein, dass das nun mit Antaios oder so ein Ärgernis ist. Aber wie gesagt, Antaios vertreibt alle Bücher. Auch von Migrantinnen übrigens. Nur, dass die Verlage ihn nicht direkt beliefern.
Ja, aber er hat eben, das haben wir ja auch schon besprochen, durchaus eine Nähe eben, ne, zu,
ja, aber
zu Götz Kubitschek.
Ich kenne ihn überhaupt nicht. Mhm. Ich kenne Götz Kubitschek nicht. Ich kenne auch Ellen Krusitzer nicht. Ich habe zu denen keinen Kontakt. Ich habe Kontakt zu Susanne Dagen, die Kontakt hat zu Kubitschek. Was ist das? Das nennt man Kontaktschuld oder wie?
Ich vermute, ich unterstelle mal an der Stelle, dass Götz Kubitschek das durchaus die ganze Situation für sich nutzen könnte. Wir wissen es nicht, aber es könnte gut sein.
Dabei helfen ihm alle, die das skandalisieren. Alle, die daraus einen Skandal machen, dass mein Bändchen von ihm unter anderem vertrieben wird, helfen Götz Kubitschek auch. Es werden Leute davon erfahren, die überhaupt nicht wussten, dass es das gibt.
Frau Maron, eine abschließende, noch sehr persönliche Frage, weil Sie werden nächstes Jahr 80. Sie schauen auf eine hochinteressante, wie ich finde, Biografie zurück, auf eine künstlerische Biografie auch, in der Sie fast 30 Jahre in der DDR gelebt haben, ein Buch nicht veröffentlichen konnten, wo es um Umweltverschmutzung in der DDR ging, Flugasche, dann später in den Westen gegangen sind, jetzt seit 2020, nächstes Jahr 2021, werden 80 Jahre alt, wenn Sie da jetzt zurückschauen auf die Debatten und die Streite, die Sie hatten in Ihrem Leben. Wo steht da der jetzige?
Na, sagen wir mal, meine Situation ist eher vor 40 Jahren ähnlich, als Flugasche im Osten nicht gedruckt werden konnte. Wobei der Unterschied ist, dass damals mein Verlag zu mir gehalten hat, das Buch ist gescheitert an der Zensurbehörde im Kulturministerium und nicht im Verlag. Also insofern kann ich gar nicht anders als denken, du lieber Gott, das habe ich vor 40 Jahren schon mal erlebt, da war ich nur 40 Jahre jünger.
Monika Maron, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen auch.
30.000 Tote, das ist die Hauptbilanz eines Konfliktes um eine kleine Region im Kaukasus, die armenisch geprägt ist, aber von Aserbaidschan beansprucht wird, Bergkarabach. Der Krieg ist wieder aufgeflammt seit einigen Tagen. Die vereinbarte Waffenruhe wird nicht eingehalten oder nur zum Teil. Die Türkei unterstützt das islamisch geprägte Aserbaidschan, Russland neigt eher zu Armenien, aber ansonsten hält sich die Welt weitestgehend raus aus diesem Konflikt, beobachtet ihn eigentlich überwiegend nur. Das sollte anders werden, das verlangt zumindest der Musiker Mark Sinan. Dessen Großmutter hat den Genozid an den Armeniern überlebt und er selbst hat verschiedene Wurzeln, deutsche, türkische, armenische. Und er wiederum hat zahlreiche Prominente für einen offenen Brief gewonnen, der heute vorgestellt wurde. Und dieser offene Brief fordert, dass sich die Bundesregierung stärker in die Friedensverhandlungen, überhaupt in so etwas wie einen Friedensprozess um Bergkarabach einbringen sollte. Deutschland sei nämlich auf beiden Seiten anerkannt. Herr Sinan, Sie sind ja jemand, der vor allem die Kultur sprechen lässt, auch schon in den letzten Jahren immer wieder getan hat im armenisch-aserbaidschanischen Konflikt. Was haben Sie bisher erreicht? Was würden Sie sagen?
Ich habe in den vergangenen Jahren Projekte gemacht, in denen aserbaidschanische Künstlerinnen und armenische Künstlerinnen, türkische Künstlerinnen und Deutsche gleichberechtigt auf der Bühne zusammensaßen und miteinander musiziert haben und auch in den persönlichen Austausch gekommen sind. Und das ist ein ganz wichtiger Vorgang. Ich glaube, da geht es sozusagen gar nicht so sehr um die ethnische Herkunft oder die nationale Herkunft, sondern eben um die musikalische Zusammenarbeit, künstlerische Zusammenarbeit, die zeigt, dass wir als Menschen miteinander in Austausch gehen können und uns daran erfreuen können, wie unterschiedlich wir sind und nicht umgekehrt sozusagen im anderen den Feind versuchen zu sehen.
Aber genau diese kulturellen Projekte, die müssten ja eigentlich viel stärker noch vor Ort passieren, oder? Also gibt es da eine realistische Möglichkeit, dass man aserbaidschanische Kultur in Armenien und armenische Kultur in Aserbaidschan vielleicht stärker in den Austausch bringt?
Ja, also das ist sicherlich, sage ich mal, als Vision wunderschön. Ich glaube, das Einzige, was aktuell möglich ist, das außerhalb dieser Ländergrenzen zu tun. Es gibt eine ganz große Schwierigkeiten für aserbaidschanische Künstlerinnen, wenn die mit armenischen Künstlern zusammenarbeiten. Umgekehrt ist das nicht der Fall. Also es ist nicht so, dass man als armenischer Künstler um seine Zukunft bangen muss, wenn man mit uns spielt. In Aserbaidschan ist das allerdings tatsächlich der Fall. Also ich hatte mehrfach das Problem, dass Künstlerinnen Projekte abgebrochen haben oder einfach gesagt haben, wir können hier unter diesen Umständen nicht miteinander spielen, auch wenn das nicht thematisiert wird, dass es einen politischen Hintergrund hat, sondern allein die Tatsache, dass man in der öffentlichen Wahrnehmung mit Armeniern zusammen sozusagen Kunst betreibt, das, also so weit geht da schon die Meinungsunfreiheit.
Ne? Aber ist das eher, sag ich mal, eine Haltung der Kulturfunktionäre, des politischen Regimes in Aserbaidschan zum Beispiel oder an anderen Orten, oder ist das auch schon eingedrungen nach, ja, es sind ja jetzt, der Konflikt geht ja auch schon fast 30 Jahre. Ist das schon eingedrungen auch tatsächlich in die Hirne der Menschen?
Ja, also Nationalismus ist sowohl in Armenien als auch in Aserbaidschan ein ganz großes Problem. Ne? Also man hat wirklich nicht das Gefühl, dass die Nationen da den Menschen dienen, sondern umgekehrt die Menschen sozusagen den Nationen. Das möchte ich auch leider.
Das gilt für beide Länder, oder?
Ja, absolut. Mhm. Also das muss man für Armenien auch ganz klar behaupten, dass es dann einen sehr ungesunden Nationalismus gibt. Ich glaube, ich möchte das nicht entschuldigen, ich möchte es aber herleiten. Also man muss wissen, dass sozusagen das heutige Armenien der Zufluchtsort derjenige ist, die den Genozid von 1915 überlebt haben. Und das ist ein Land, das quasi seit der Entstehung dieser modernen Grenzen quasi nur unter dem Schutz der Sowjetunion existieren konnte und seitdem massiv unter Druck geraten ist. Eben eigentlich ganz besonders durch die ehemaligen Verfolger, also durch die angrenzende Türkei.
Was können Sie denn dann im Moment tun? Also jetzt, der Konflikt hat sich ja seit einigen Wochen wieder zugespitzt. Es gibt wieder viele Tote. Sie sind seit einigen Jahren auch letztlich kulturell da aktiv, um da Menschen zusammenzubringen. Ist das jetzt gerade gar nicht möglich? Was planen Sie in den nächsten Wochen und Monaten? Gibt es da völlig unabhängig natürlich auch von der Corona-Lage, die das nochmal zusätzlich erschwert, gibt es da konkrete Projekte, die dennoch bestehen können?
Wir versuchen das, wir möchten das. Ich möchte auch an der Stelle sagen, ich bin sehr aufgewühlt über die Situation. Also ich kann nicht momentan in der großen Ruhe völlig unparteiisch sagen, ich stehe über den Dingen und habe da sozusagen keine Angst im Herzen um meine armenischen Freundinnen und Freunde. Aber ganz sicher werden wir auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten. Wir planen gerade, ob wir es nicht schaffen, im Januar oder Februar eben ein tatsächlich aserbaidschanisch-armenisches Konzert in Berlin durchzuführen. Und wenn es irgendwie möglich ist, da auch ein Diskursformat zu haben, wo man sozusagen sich mal ein bisschen austauscht, nicht nur unter Künstlern, sondern auch unter NGOs, wie man denn eigentlich da in Zukunft weiter aktiv werden könnte. Und ich glaube sozusagen, die Aufgabe von uns Kulturschaffenden ist eigentlich eine, die ein bisschen weitergeht, als so also ein ganz konkretes Problem zu lösen. Das können wir nicht. Wir können nicht, also auch Daniel Barenboim kann nicht den palästinensisch-israelischen Konflikt lösen. Aber das, was wir tun können, ist immer wieder zu zeigen, was eigentlich modernen Humanismus ausmachen müsste. Also ich glaube, wir sind quasi diejenigen, die in der Pflicht sind, zu formulieren, wie kann denn eigentlich Mensch sein, jenseits des ethnischen oder des nationalen Begriffs möglich sein? Brauchen wir wirklich diese Feindbilder oder gibt es nicht eine ganz andere Möglichkeit, wie man eben diesen Humanismus konstituieren kann? Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe.
Ja, wie nah sind sich die Kulturen eigentlich? Welche Anknüpfungspunkte gibt es da?
Sie meinen die armenische und die aserbaidschanische? Ja. Im Grunde genommen ist der große Hinderungsgrund im gemeinschaftlichen Miteinander ist aus meiner Sicht die religiöse Perspektive. Ne? Also dieser Konflikt zwischen den beiden abrahamitischen Religionen, Christentum und Islam, ist sozusagen, das ist das trennende Element. Und das ist eigentlich so tragisch, dass wir da...
Also der Islam in Aserbaidschan und das Christentum in Armenien.
Richtig, dass wir so eine Rückkehr zu islamistisch-christlichen Feindbildern finden, die ja im Grunde genommen völlig aus der Zeit gefallen sind. Ne? Also das empfinde ich eigentlich als tragisch und ich glaube, da würde eben tatsächlich ein neuer humanistischer Halt wirklich Not tun und auch hilfreich sein.
Also das Trennende ist die Religion, die zumindest politisch oder geopolitisch gebraucht oder missbraucht wird und die Kultur ist nur verbindend.
Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Also ich kann Ihnen eine absurde Geschichte erzählen. Ich bin ja der Enkel einer Armenierin und eines Schwarzmeertürken. Und ich hatte in Armenien eine Begegnung mit einer armenischen Dirigentin. Die sagte mir, ach Marc, das ist so schön, dass ich dich kennenlerne und dass du so großartige Sachen machst. Und es ist so wichtig, dass du die Anerkennung des Genozids kämpfst. Mein Vater hat mir immer gesagt, vertraue nie einem Türken, denn der wird dir das Messer in den Rücken rammen. Ich bin dann sozusagen der Beweis dafür ist, dass Türken sein, das armenische Sein zusammen sehr gut funktioniert. Also meine Großeltern waren ein wunderbares Liebespaar tatsächlich.
Türkisch-armenisches
Liebespaar. Ja, ein türkisch-armenisches Liebespaar, so ist das. Ne? Also daran sieht man sozusagen, was für einen Wahnsinn wir da auflaufen.
Sagt Marc Sinan, der Musiker mit, deutschen, türkischen, armenischen Wurzeln. Ne? Also vieles bei Ihnen dabei.
Kann man so sagen.
Seiner Initiative und seinem offenen Brief zusammen mit anderen, dass sich die Bundesregierung da also mehr im Bergkarabach-Konflikt einschalten sollte und vor allem auch mit dem Glauben daran, dass Kultur auch in diesem Fall immer noch verbinden kann. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Herr Balz, ich danke Ihnen auch vielmals.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Thorsten Japs.
Nach Recherchen von Die Zeit und Deutschlandfunk wurde am 3. Oktober auf der Berliner Museumsinsel einer der umfangreichsten Angriffe auf Kunstwerke und Antiken in der Geschichte Nachkriegsdeutschlands verübt. Mindestens 70 Objekte wurden im Pergamonmuseum, im Neuen Museum, in der Alten Nationalgalerie und an anderen Standorten mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt. Auf Anfrage bestätigten die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Polizei Berlin Beschädigungen und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. Zu den Motiven ist bisher noch nichts bekannt. Mit einem Festakt ist am Abend das sanierte und erweiterte Jüdische Museum Frankfurt eröffnet worden. Hessens Ministerpräsident Bouffier sagte bei der Feier in der Alten Oper, in einer Zeit, in der Antisemitismus schleichend und offen zutage trete, sei die Wiedereröffnung ein Zeichen des Selbstbewusstseins von Jüdinnen und Juden sowie aller Menschen, die Hass und Hetze entgegentreten.
Es genügt nicht nur an Festtagen, es genügt nicht nur in politischen Gremien dagegen anzutreten, sondern wir brauchen die engagierten Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen heute keine Helden mehr in unserem Land. Aber wir müssen die Gleichgültigkeit vieler überwinden und wir müssen den Mut haben, auch zu widersprechen.
Oberbürgermeister Feldmann nannte das Museum ein strahlendes Ausrufezeichen gegen Hass, Antisemitismus, Erniedrigung, Einschüchterung und alles, was Menschen klein machen wolle. Von 2015 bis 2020 wurde das Haus umfassend renoviert und daneben ein Neubau errichtet. Dieser bietet Platz für Sonderausstellungen, eine öffentliche Bibliothek, ein koscheres Restaurant und einen Museumsshop. Die Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung hat den Musiker Igor Levit und die SZ-Leser um Entschuldigung gebeten. Hintergrund ist ein Artikel, der am 16. Oktober im Feuilleton erschienen war. Darin geht es um Levit als Pianisten sowie um sein politisches Engagement und seine Äußerungen in sozialen Netzwerken. Laut SZ sei es ein subjektiver, stellenweise sehr polemischer Text gewesen. Auf der Homepage schreibt die Zeitung, dass manche Leserinnen und Leser den Text als antisemitisch empfinden würden. Etliche sähen Levit als Künstler und Menschen herabgewürdigt. Auch er selbst sehe das so. Die SZ schreibt wörtlich: Das tut uns leid und deswegen bitten wir Igor Levit persönlich wie auch unsere Leserinnen und Leser um Entschuldigung. Mit dem Drama und Morgen die ganze Welt von Julia von Heinz haben am Abend die Hofer Filmtage begonnen. Darin geht es um eine Jurastudentin, die mit ihren Freunden gegen den Rechtsruck im Land kämpft, vor Gewalt nicht zurückschreckt und entscheiden muss, wie weit sie für ihren Widerstand gehen will. Der künstlerische Leiter des Festivals, Thorsten Schaumann, erklärte, der Film sei für ihn starkes, wichtiges und vor allem aktuelles Kino. Bis Sonntag werden laut den Veranstaltern sowohl im Kino als auch online rund 70 Spiel- und Dokumentarfilme und mehr als 50 Kurzfilme gezeigt. Die Hofer Filmtage zählen zu den wichtigen Filmfestivals im deutschsprachigen Raum und sind bekannt für die Entdeckung junger Talente. Der britische Rockmusiker Spencer Davis ist tot. Er starb nach Angaben seines Managers im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Davis war 1963 Gründer der Spencer Davis Group. Mit Hits wie Keep on Running, Somebody Help Me und Gimme Some Lovin' prägte die Band nachhaltig den Sound der 1960er Jahre mit. Als Manager einer Plattenfirma förderte er später Künstler wie Robert Palmer und Bob Marley.
Thorsten Jabs mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Obdachlose gehören zum Bild der Großstädte. Manchmal können sie nachts in Notunterkünften schlafen, manchmal nicht mal das. In einigen wenigen Städten bekommen sie aber auch die Möglichkeit, in von Architekten entworfenen Häusern einzuziehen. Gebaut mit oft einfachen, aber sehr guten Materialien, finanziert durch Stiftungen zum Beispiel oder Spenden. Aber vor allem eben richtig gut entworfene Häuser, keine Notlösungen. Ein Dokumentarfilm, der morgen in Berlin gleich mehrfach gezeigt wird, wo es auch dann Debatten darüber geben soll, erzählt davon und vergleicht ein Projekt in Los Angeles mit einem Projekt in Wien. Mercedes, wie sie heißt, einen weiteren Namen hat sie nicht angegeben, diesen Dokumentarfilm in Los Angeles, erzählt davon, wie sie seit 2013 obdachlos war, auf der Straße lebte, in Parks mit ihrem Sohn und immer Angst hatte, überfallen zu werden. Das sei, so sagt sie hier, eine Prüfung durch Gott. Ihre Reise war besonders lang und sie ist dankbar, dass sie es geschafft hat, gerade weil niemand daran geglaubt hat.
I haven't been having a permanent house since 2013 and living in the streets, staying in the lobby, sometimes staying in the Greyhound, you know, and sleeping in the parks with my son. It's hard because you also gotta worry about getting assaulted, you know, getting robbed. And God puts us through trials. And I think in my journey was one of the most long ones. And I'm grateful. And also I'm grateful for having a second chance in life because they told me I was not going to make it.
Eine junge Frau, Mercedes also, die von diesem Projekt in Los Angeles profitiert. Aber wie gesagt, der Film bietet einen Vergleich mit einem Wiener Projekt oder gleich mit mehreren Wiener Projekten, die zurückgehen auf den Architekten Alexander Hagner. Unter anderem eine Siedlung für ehemalige Obdachlose in einem Wiener Park. Herr Hagner, wie genau funktioniert das Projekt?
Es geht darum, dass es möglichst niederschwellig sein sollte, dass sie überhaupt in der Lage sind, diesen Schritt von einem Busch, von einer Brücke weg in so ein doch ein Stück weit geregeltes Dorf überhaupt machen können. Und wir haben da kleine Einheiten realisiert in diesem Projekt, also kleine Wohnpavillons, die paarweise zueinander gestellt sind, allerdings die Eingänge voneinander abgewendet, weil viele dieser Menschen nicht mal in der Gruppe der Obdachlosen akzeptiert sind. Also das ist so eigentlich der Rest vom Rest. Die wirklich nirgends mehr eingebunden sind in keine Struktur und in keine soziale Gemeinschaft. Und wie kann ich jetzt so jemandem etwas anbieten? Und unsere Überlegung dazu war, dass es einzelne Wohnorte sein sollten, eben solche Häuschen, dass sie möglichst mit der Natur verbunden sind, dass es dann allerdings auch Bereiche braucht für Gemeinschaft. Ich kann so einen kleinen Wohnraum wie dort, die Menschen haben circa 9 Quadratmeter zur Verfügung, kann ich andererseits nicht verantworten, wenn nicht gleichzeitig das kompensiert wird in Form von großzügigen Außenbereichen und auch großzügigen Treffpunkten, wie zum Beispiel in Winzendorf Wien heißt Gasthaus, also dort, wo man ein Frühstück einnehmen kann oder wo man die anderen trifft. Es gibt eine Art Dorfplatz. Also diese sehr freie, sehr ungezwungene Struktur. Ich muss niemandem begegnen, aber ich kann, wenn ich jemanden treffen möchte. Es muss sich niemand um mich kümmern, aber Menschen, die sich kümmern wollen, sind in meiner Nähe. Das Projekt ist 24 Stunden betreut. Ich könnte circa eine Stunde jetzt darüber sprechen, was wir alles herausgefunden haben, aber
das glaube ich, also
geht es um Freiheit.
Freiheit, aber ich höre auch aus Ihren Worten ein tiefes Misstrauen dieser Menschen gegenüber Gemeinschaft, vielleicht auch gegenüber etwas Festem.
Bei vielen, die so schwer obdachlos sind, in frühester Kindheit etwas gravierend falsch lief. Also die von den ersten Lebensmonaten unter Umständen den anderen oder die andere nicht als hilfreich wahrgenommen haben in ihrem Leben. Gibt es verschiedene Auswirkungen, aber eine davon ist sicher, dass sie ja eine gewisse Scheu gegenüber den anderen haben, weil sie die in ihrem Leben immer als Gefahr wahrgenommen.
Nun gibt es ja in dem Film einen interessanten Dialog zwischen Ihnen und Ihrem Kollegen Michael Melson in Los Angeles, der ein ähnliches Projekt auf die Beine gestellt hat, wenn auch baulich ganz anders. Das ist, ich würde sagen, sehr viel kantiger, sehr viel grober, hat fast schon so ein bisschen brutalistische Züge, dieses Gebäude über mehrere Etagen hinweg, mit auch eher kleineren Fenstern, aber auch vielen Außenflächen, der Möglichkeit auch dort zu gärtnern sogar. Wenn Sie diese beiden Projekte mal vergleichen würden, also das ureuropäische Projekt in Wien oder auch in Graz mit dem an Amerikas Westküste. Was würden Sie sagen?
Aus meiner Sicht reden wir über zwei unterschiedliche Zielgruppen. Das kommt in dem Film, glaube ich, nicht ganz so deutlich heraus. Ich kenne seine Star-Apartments in Los Angeles, in Skid Row, in Downtown. Und die Menschen, die dort wohnen, würde ich sagen, sind nicht ganz so am Sand, wie man in Wien sagt. Also nicht ganz so schwer sozialisierbar oder sie sind noch eher in der Lage, mit anderen zusammen gut auszukommen. Es ist ja auch in Skid Row angesiedelt, dieses Projekt, eine ganz andere Situation als unser Winzendorf.
Skid Row ist genau die, man muss dazu sagen, Skid Row ist relativ zentral in Los Angeles und die Gegend, wo tatsächlich Hunderte, wenn nicht Tausende Obdachlose, oft auch in Zelten dort versuchen zu existieren.
Obdachlose, die in diesem Teil von Downtown L.A. am Gehsteig wohnen und das direkt neben den formellen Gebäuden wie Büros und Lofts und so weiter. Also es ist eine ganz andere Situation. Unser Dorf ist situiert in einem Park, kein öffentlicher Park, aber war ein kirchlicher Park. Und also wir haben es mit zwei unterschiedlichen Projekten zu tun, mit unterschiedlichen Nutzerinnen und auch mit einer unterschiedlichen Akzeptanz. Und wenn Sie es nicht eh noch angesprochen hätten, ich glaube, das ist so das Wichtigste.
Die Akzeptanz in der Stadtgesellschaft, die ist ja nicht immer gegeben, um es mal gelinde auszudrücken.
Ja, also die ist gar nicht gegeben. Nicht immer, sondern gar nicht. Wir haben da, wenn es bessere Erfahrungen waren, dann war das, vielleicht kriegt ihr eine Chance, aber wir hatten bis zu Morddrohungen hin alles durchgemacht, wenn es darum ging, dass wir in irgendeiner Nachbarschaft so ein Projekt realisieren wollten. Das heißt, ich brauche einerseits mit der Art, wie ich es baue, die Akzeptanz der Nutzerinnen. Aber bevor ich überhaupt an die denken kann, brauche ich die Akzeptanz in der Nachbarschaft. Und das kann natürlich Architektur auch besser oder schlechter leisten.
Wie stellt man die her, die Akzeptanz?
Das allererste ist die richtige Kommunikation. Wenn man an so ein Projekt denkt, dann geht gar nicht, dass man die Menschen darüber informiert. womöglichst in einer Bürgerversammlung, weil dort gibt es dann immer welche, die so ein Forum nutzen, um gegen so ein Projekt mobil zu machen. In so einem Setting hat man unter Umständen, was uns passiert ist, Jahre verloren. Wir versuchen, die Anrainerinnen einzeln abzuholen. Wir versuchen, sie in den Prozess einzubeziehen, noch bevor irgendwelche konkreten Schritte gesetzt wurden. Und das versuchen wir über Settings wie zum Beispiel ein Flohmarkt am geplanten Areal, wo man den Menschen die Möglichkeit gibt, den Anrainerinnen die Möglichkeit gibt, dass sie uns kennenlernen, dass sie etwas über das Projekt im Zwiegespräch erfahren, auf Augenhöhe. Also kein, wie auch immer, geartetes Forum, wo man eigentlich nur Frust abbauen möchte oder andere in einen Kampf führen möchte gegen so ein Projekt, weil alle Anrainerinnen haben Sorge, dass ihre Nachbarschaft darunter degradiert wird, dass sie leidet, dass es einen Werteverlust gibt, dass ihre Kinder womöglich in einer schlechten Situation aufwachsen. Da gibt es wahnsinnig viele Vorurteile in den Köpfen der Menschen. Das ist ja unvorstellbar.
Ich glaube aber, die sind weit verbreitet und vielleicht auch nicht einfach so aus der Welt zu räumen, ne? Also ich glaube, wir alle, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mit Obdachlosigkeit in der Großstadt haben wir vermutlich, die wir relativ gut situiert leben, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, bei Ihnen als Architekt und bei mir als Journalist, durchaus ein ambivalentes Verhältnis zur Obdachlosigkeit, dass man diesen Menschen auf der einen Seite vielleicht helfen will, auf der anderen Seite aber auch natürlich abgestoßen ist. Diese Ambivalenz, glaube ich, kriegt man nicht ganz aus der Welt, oder?
Aber der Punkt ist, wenn jemand dann ein Zuhause hat, ob das die Star-Apartments sind oder ob das das Winzedorf Wien ist, in dem Moment ist er nicht mehr obdachlos. Und in dem Moment geht die Kurve nach oben. Und wie steil hängt dann von den anderen Rahmenbedingungen ab? Das heißt, hätten wir solche Projekte nicht in den Metropolen, würden wir uns nicht kümmern um diesen Pfarrer Pucher, der Bauherr war, wenn man so will, von beiden Dörfern, sowohl in Graz als auch in Wien. Er spricht immer vom sogenannten hässlichen Rest der Gesellschaft. Und der ist ja nur so lange hässlich, wie wir jegliche Chance liegen lassen, diesen Menschen zu helfen, aus ihrer Misere herauszukommen.
Und dazu, und das wäre meine abschließende Frage, braucht es natürlich die Unterstützung der Lokalpolitik. Und dazu braucht es auch Gelder und dazu braucht es Investoren, Finanzierungen. Wie kann das gelingen für Bauprojekte, die also für Menschen gedacht sind, die ohne Geld kommen?
Indem man diese traditionelle oder inzwischen leider traditionelle Art, Sozialprojekte zu bauen, verlässt. Nämlich, wenn ich so an klassische Sozialprojekte der letzten Jahre denke, die riechen komisch, die sehen komisch aus, die fühlen sich komisch an. Das ist etwas, was man nicht will. Niemand eigentlich. Und wir haben gelernt, wenn man diese Projekte anders denkt, wenn man die mit aller Zuwendung, die wir zum Beispiel haben als Architekten, aber auch die, die es betreiben, wenn dort alles hinein investiert wird und eben nicht nur der Rest, irgendein Restgrundstück an irgendeinem Restteil der Stadt mit irgendwelchem übrig gebliebenen Geld, das produziert eine Abwärtsspirale. Und wenn man das verlässt, wenn man schaut, dass man wirklich schöne Projekte hinbekommt, die womöglich auch inklusiv in jeder Form inklusive Anknüpfungspunkte bietet, dann finden wir plötzlich Menschen, die sagen, hey, das wollt ihr wirklich machen? Es ist toll, ich mache da mit. Entweder helfe ich bei den Nachtdiensten oder ich stelle euch zwei Arbeiter meiner Firma für 2 Wochen zur Verfügung. Ich schenke euch Material, nennt mir ein Spendenkonto. Ich finde euer Projekt toll und bin dabei. Also nicht dieses, oh, bitte, bitte, wir brauchen Hilfe, sondern einfach schöne Projekte machen, weil die Sehnsüchte nach Schönheit, die ist uns auch allen in die Wiege gelegt, nicht nur denen, die sie sich leisten können. Und wenn wir schöne Projekte machen in jeder Hinsicht, auch natürlich in der Gestaltung, finden wir Unterstützerinnen. Das ist unsere Erfahrung der letzten 20 Jahre.
Das sagt der Wiener Architekt Alexander Hagner, der, wie wir gehört haben, in einem U-Bahn-Viadukt sein Büro hat. Und immer wieder wurden wir auch an diesen öffentlichen Nahverkehr in Wien erinnert. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Und der Film über dieses Projekt und das in Los Angeles ist morgen zu sehen in den Feld 5 Projekträumen in Berlin, direkt gegenüber dem Jüdischen Museum in Berlin. Und danach soll es auch Debatten mit Architekten und Obdachlosenvertretern geben. Und das kann man auch im Netz nachvollziehen. Ulrike Timm hat inzwischen in die gedruckten Feuilletons von morgen geschaut.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wünscht sich ein neues europäisches Bauhaus. Nachhaltig und grün sollen Architektur und Städtebau werden. Die Süddeutsche Zeitung nimmt den öffentlichkeitswirksam vorgetragenen, aber aus ihrer Sicht bestenfalls halbgaren Plan auseinander. Das Bauhaus, so Gerd Matzig, sei doch letztlich elitär gewesen in Anspruch und Ausstrahlung. Eine wirklich grüne Zukunft aber müsse genau das Gegenteil davon sein, nämlich massenwirksam, alltäglich, selbstverständlich, logisch. Zudem gäbe es bereits seit langem Architekten, Designer und Stadtplaner, die sich intensiv mit Nachhaltigkeit befassten, kritisiert die Süddeutsche Zeitung. Den Green Deal für das Bauen muss die EU nun wirklich nicht mehr erfinden. Eher könnte sie baurechtlich dafür sorgen, dass man Häuser nicht mehr mit ziegelsteindickem Polystyrolschaum verkleiden darf. Es ist nämlich so, dass wir fossile Energieträger zum Dämmen verwenden, um fossile Energieträger zum Heizen einzusparen. Klingt nach 6 Sätzen Hausaufgaben machen. Ein bisschen gönnerhaft schiebt die Süddeutsche dann noch hinterher. Dennoch ist es interessant, was die CDU-Politikerin plant. Denn zum einen will sie in den kommenden 2 Jahren 5 europäische Bauhausprojekte in verschiedenen Ländern der EU als interdisziplinäre Vorzeigeaktionen anstoßen. Dagegen kann niemand etwas haben. Und zum anderen zeigt somit endlich mal eine Spitzenpolitikerin, dass sie die tatsächlich kaum zu überschätzende Bedeutung von Architektur und Stadtplanung für Klimawandel und Verstädterung begriffen hat. Also doch, Trostpreis. Und vielleicht kriegt die EU das mit dem nachhaltigen Häuserdämmen ja auch noch irgendwann mal hin. Für komplett daneben gegangen hält die Frankfurter Allgemeine Kommunikation und Begründung im Konflikt zwischen dem Fischer Verlag und der Schriftstellerin Monika Maron und klingt sich damit in eine heiße Debatte ein. Nach 40 Jahren will Fischer der streitbaren Maron die Zusammenarbeit kündigen, offiziell wegen einer einzelnen Veröffentlichung im Dunstkreis des rechtsextremen Antaios Verlags bzw. dessen Versandhandels. Diese Entscheidung ist unsouverän, maßlos und vielleicht auch unehrlich. Soll man es doch offen sagen, was einen stört und nicht aus einer Irritation einen Fehltritt sondergleichen machen, meinen Jürgen Kaube und Jan Wiele in der Frankfurter Allgemeinen. Kurzer Sprung über den großen Teich und gewagte Kurve. Donald Trump redet ja immer ganz offen, auch wenn er selten dabei denkt. Nun steht das 2. TV-Duell mit seinem Herausforderer Joe Biden an und die Regie will, nach Gebrüll und rüder Keilerei in der ersten Runde, dem, der nicht redet, kurzerhand den Ton abdrehen. Peter Richter findet das schade. Feigst in der Süddeutschen, vielleicht wird es die Veranstaltung wie eine Videokonferenz wirken lassen, also immerhin zeitgenössisch. Allerdings werden Videokonferenzen mit ihren meist noch endloseren Beiträgen, der Sprecher sieht nur partiell, in welchem Ausmaß sich seine Zuhörer langweilen, von vielen als noch anstrengender wahrgenommen als echte. Einfach mal den Schnabel halten, empfiehlt die Taz für die Chose und setzt etwas salbungsvoll auf indische und fernöstliche Meditationstechniken, die könnten doch für Achtsamkeit sorgen. Die allerdings wird wohl im Ernstfall, nun sagen wir, höchst nebenbei interessieren, aber gern ein tapferes Om von hier. Wenn das nicht reicht, um ihrer Laune in diesen eher frustrierenden Tagen wieder aufzuhelfen, ein Tipp aus dem Filmgeschäft vom Schauspieler und neuerdings auch Regisseur Moritz Bleibtreu, der in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung sagt, das Kino lebt davon, dass man sich aneinander hochzieht. Also, beherzt nachmachen.
Ulrike Timm aus den Feuilletons von morgen. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.